Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. Heute Nacht ist Oscar-Nacht und aus deutscher Sicht gibt es da diesmal richtig viel zu gewinnen.
Nominated for Best Actress in a Leading Role, Sandra Hüller.
Sandra Hüller nominiert als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Justizdrama Anatomie eines Falls. Sie kommt auf die Bühne im Garten der Villa Aurora in Los Angeles gestern Nachmittag. Ein traditionelles Treffen der deutschen Oscar-Nominierten, bei dem es diesmal richtig eng wurde. Nur Border Collie Messi, der im Film einen blinden Hund spielt und bei einem anderen Oscar-Event schon viele Herzen von Stars gewonnen hatte, der ist diesmal nicht dabei gewesen. Dafür weitere Nominierte. Wie Anatomie eines Falls, so könnte nämlich auch The Zone of Interest den Oscar für den besten Film bekommen. Und hier spielt Sandra Hüller die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Dieser Film konkurriert wiederum auch um den Oscar für den besten internationalen Film mit dem deutschen Beitrag Das Lehrerzimmer von Ilka Çatak und einem Film von Wim Wenders Perfect Days, der offiziell für Japan im Rennen ist. Einige Filme mit Oscar-Nominierungen laufen zurzeit bei uns im Kino, zum Beispiel The Zone of Interest, das zumindest in Köln gerade für volle Kinosäle sorgt. Ist das denn eine Ausnahme oder sind die vielen Oscar-Nominierungen für deutsche und deutsche Filme tatsächlich zurzeit ein Booster für die deutschen Kinos? Das habe ich Christian Breuer gefragt vom Filmkunst-Theaterverband AG Kino.
Tatsächlich ist The Zone of Interest ganz wunderbar gestartet. Er zieht gerade sowohl ein älteres wie das junge Publikum an, also ein Film, der Crossover funktioniert. Und sicherlich haben denen die Oscar-Nominierungen geholfen und tatsächlich sicherlich auch die Teilnahme von Sandra Hüller, die ja schon mit Anatomie eines Falls gerade für volle Kinosäle sorgt und das jetzt ja seit November, aber auch mit Perfect Days, der ebenfalls nominiert ist, oder der venedige Gewinner Poor Things, ist das gerade eigentlich gar keine Ausnahme, sondern wir haben ein wirklich ausgezeichnetes Programm in den Kinos und das Publikum hat offenbar ein gutes Gespür und ein großes Interesse.
Welchen Effekt hat es denn, wenn tatsächlich jetzt ein deutscher Film oder eine deutsche Kandidatin einen Oscar heute Nacht gewinnen würde? Da gibt es ja sicher Erfahrungen auch aus dem vergangenen Jahr mit Im Westen nichts Neues, oder?
Also Im Westen nichts Neues ist da tatsächlich kein gutes Beispiel. Netflix hat ja weiter die Strategie, Filme vielleicht so nebenbei im Kino auszuwerten, aber keine Kampagne zu machen. Das heißt, da nutzen dann auch Nominierungen oder Oscars nicht. Aber gute Beispiele sind Parasite oder Everything Everywhere All at Once im letzten Jahr. Das sind Filme, die sich schon über die Festivals auch gut aufgebaut haben und dann durch den Oscar natürlich nochmal einen Booster bekommen. Also tatsächlich die Filme, die jetzt als Gewinner hervorgingen, wenn Zone of Interest heute Nacht gewinnt, vielleicht als bester internationaler Film, dann wird das Interesse sicherlich nochmal größer werden, weil Leute nochmal aufmerksam werden, die vielleicht sonst nicht ganz so das Kinogeschehen verfolgen.
Sie haben Netflix gerade schon angesprochen. Es ist ja auch immer wieder ärgerlich für Kinofans, dass auch Oscar-nominierte Filme nicht oder nur sehr kurz ins Kino kommen. Amerikanische Fiktion zum Beispiel. Das ist eine witzige Satire über einen schwarzen Schriftsteller, der plötzlich Erfolg hat, als er unter Pseudonym schwarzen Klischee-Romane schreibt. Der Film ist für 5 Oscars nominiert, auch in der Kategorie Bester Film. Und anstatt im Kino ist er Ende Februar als Stream bei Amazon gestartet. Auch Maestro ist ja im Grunde genommen nach einem kurzen Aufblitzen im Kino zu Netflix verschwunden.
Genau, auf Maestro trifft dasselbe zu wie auf Power of the Dog oder Im Westen nichts Neues. Da ist es die Strategie. Und wir sehen auch bei Amazon leider hierzulande oder in Europa noch, dass Amazon zurückhaltend ist mit Kinostarts. Wir hoffen, das ändert sich. Wir sehen es ja an Apple, die haben eine andere Strategie. Die haben Killers of the Flower Moon ins Kino gebracht, ohne zu sagen, wann er online kommt, haben eine tolle Kampagne gemacht, auch für Napoleon. Und das waren dann bei uns eine der besten Filme in der Kinoauswertung. Also da sehen wir auch, wie wichtig nicht nur Oscars für die Kinos, sondern die Kinos für die Oscars sind, weil die Einschaltquoten bei den Oscars waren dann besonders niedrig während der Pandemie, als es nur Streamerfilme gab, die letztlich ja keine gesellschaftliche Relevanz erlangen. Man spricht dann dafür so viel Oscars für Deutschland, aber wirklich über den Filminhalt diskutieren wir nicht. Und das machen wir bei den Kinofilmen. Und Von dem her gibt uns das auch einen Optimismus natürlich.
Nominiert als beste Filme sind auch Oppenheimer und Barbie. Und im vergangenen Sommer, da gab es ja das Barbenheimer-Phänomen. Also es wurde zu einer Art Sport, sich Barbie und Oppenheimer am Stück anzuschauen. Könnten denn Kinos solche Effekte selber produzieren durch ein geschicktes Marketing?
Also ich glaube, was wir sind Marktplatz freier Ideen von unabhängigen FilmemacherInnen und produzieren nicht für uns selbst. Barbenheimer war sicherlich ein Glücksfall. Erst hatten wir befürchtet, oh Gott, die starten gleichzeitig. Und dann ist, glaube ich, durch das große Interesse an beiden Filmen dieses Barbenheimer-Phänomen eher von außen entstanden. Die beiden großen Studios haben Bewerbung für jeweils ihren Film gemacht. Mhm. Es ist sensationell und ich glaube, das Kino braucht auch immer wieder solche Phänomene. Die gab es früher mit E.T. und die gibt es eben heute. Es ist heute Ryan Gosling nominiert und nicht Margot Robbie und nicht Greta Gerwig, jedenfalls nicht als Person. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig diese Filme sind und ja, welch feministisches Kino wir noch brauchen, dass sich endlich etwas ändert.
Was meinen Sie, wer von den deutschen Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Filmen hat denn heute Nacht die besten Chancen, dass aus der Nominierung auch ein Oscar wird?
Also ich glaube, die besten Chancen hat Sandra Hüller, aber vermutlich ganz indirekt, nämlich gemeinsam mit Christian Friedel und mit The Zone of Interest als bester internationaler Film. Ich glaube, dass Lily Gladstone dann doch den Oscar gewinnt als beste Darstellerin. Und ich glaube auch, dass Ilka Czatak leider nicht gewinnt mit Leere Zimmer, sondern dass das eben The Zone of Interest wird. Es bleibt jedenfalls spannend, aber man kann sagen, die deutschen Kreativen sind ganz sicher die Gewinner, auch Wim Wenders mit seinem wunderbaren Perfect Days. Aber der einzige deutsche Film, der dann tatsächlich im Wettbewerb ist, das ist Ilka Czatak und das Leere Zimmer. Und auch da darf man zu Recht darauf hinweisen, dass das ein großer Erfolg ist.
Das war Christian Breuer vom Verband AG Kino zur bevorstehenden Oscar-Nacht. Und morgen berichten wir dann in Kultur heute, wer gewonnen hat. Auch Spanien hat diesmal einen Kandidaten in der Kategorie bester internationaler Film im Rennen um einen Oscar. Die Schneegesellschaft, nach einem Roman über einen realen Flugzeugabsturz in den Anden. Ein Werk, das bei der Verleihung des spanischen Filmpreises Goya vor einem Monat in 12 von 28 Kategorien gewonnen hat. Überschattet wurde diese Goya-Verleihung diesmal von MeToo-Vorwürfen gegen einen Filmemacher und von heftigen Debatten um die Männerdominanz im spanischen Film. Themen, die jetzt auch beim Filmfestival in Malaga eine Rolle gespielt haben. Heute ist dieses Festival des spanischen und lateinamerikanischen Films zu Ende gegangen und unser Filmkritiker Wolfgang Harmdorf war für uns dort.
Con respecto a otros años que yo he venido al Festival de Málaga.
Das Festival in Malaga hat sich im Vergleich zu früher sehr verändert. Es gibt viel mehr Frauen als früher. Wir müssen endlich dieses Problem des sexuellen Missbrauchs in den Griff bekommen.
Die Schauspielerin und Filmemacherin Azucena de la Fuente setzte sich bereits im Jahr 2000 mit dem Thema sexueller Missbrauch auseinander. In ihrem Kurzfilm Horas de Casting, Castingstunden, verspricht ein Castingdirektor jungen Schauspielerinnen Rollen in Film und Theater als Gegenleistung für Sex. 24 Jahre danach ist der Film immer noch brandaktuell. Im Januar bezichtigten drei Mitarbeiterinnen den bekannten Regisseur Carlos Vermut der sexuellen Gewalt. Sein kanarischer Kollege Armando Ravelo wurde des Missbrauchs minderjähriger Schauspielerinnen beschuldigt. Jetzt soll im spanischen Kulturministerium eine neue Abteilung die männliche Gewalt in der Filmbranche untersuchen. Eingeschlossen der Fälle, die nicht zur Anzeige gebracht werden, weil viele Frauen aus Angst vor beruflicher Benachteiligung nicht zur Polizei gehen. Für die galizische Filmemacherin und Schauspielerin Sonja Mendez ist das ein längst überfälliger Schritt.
Yo, Tolerancia cero.
Null Toleranz, sage ich. Das muss ein Ende haben. Wir müssen sichere Räume schaffen und dafür sorgen, dass es solches Verhalten nicht mehr gibt. Wir müssen aber auch die Frauen verstehen, die keine Anzeige erstatten und sie schützen.
In ihrem Debüt As Nebis im Spielfilmwettbewerb erzählt Sonja Mendez von jungen Menschen in einem kleinen Dorf. Eine Jugendliche verschwindet spurlos, nachdem auf Instagram ein heimlich gefilmtes Video aufgetaucht ist, das sie in inniger Umarmung mit einer Mitschülerin zeigt. Der Ensemblefilm junger Darsteller überzeugt durch seine fast dokumentarische Natürlichkeit. Die kleinen Dörfer in abgelegenen Regionen Spaniens haben dieses Jahr zahlreiche Filmemacherinnen inspiriert. Der Schuss geht ins Leere. Eine junge Frau im roten Kleid steht im Regen. Sie kehrt nach vielen Jahren in ihr Heimatdorf zurück und will Rache nehmen. Als 15-Jährige wurde sie von einem viel älteren, prominenten Schriftsteller sexuell missbraucht. In ihrem Spielfilmdebüt Nina hat sich Andrea Jaurieta gegen die realistische Darstellung entschieden und erzählt das Schicksal ihrer Heldin stattdessen hochdramatisch, mit Anspielungen an die Filmgeschichte. Hitchcock und Westernregisseur John Ford fließen ebenso ein wie Carlos Saudas Klassiker La Caza, die Jagd. Nina erzählt vom Wunsch nach Rache, vom kollektiven Schweigen und von der Mitschuld der Dorfgemeinschaft. Schuld und Verdrängung in dem kleinen Dorf sind ein Spiegel der ganzen Gesellschaft, sagt Andrea Jaurieta.
Der Zuschauer kann sich mit diesem Dorf und seinem Schweigen identifizieren. Wir haben alle einmal irgendwann erlebt, dass wir an einem solchen Schweigen beteiligt waren. Im Sinne von, ich möchte mich da nicht einmischen. Ich weiß, dass da was passiert, aber ich möchte davon nichts wissen. Wer weiß, ob es wirklich wahr ist. Mit unserem Schweigen haben wir doch dafür gesorgt, dass perverse Strukturen weiterleben.
In den letzten 5 Jahren ist der spanische Film femininer und feministischer geworden. Regisseurinnen behandeln Tabuthemen wie häusliche Gewalt, sexuelle Abhängigkeit und Vergewaltigung auf vielfältige Weise. Die Dramaturgin und Schauspielerin Barbara Mestanza stellt in Malaga im Filmmarkt ihr Projekt über die grausame, groteske und verzweifelte Wirklichkeit von Frauen nach einer Vergewaltigung vor. Immer noch, sagt sie, repräsentiere der spanische Film zu häufig überkommene Klischees von Weiblichkeit.
Auch in Filmen, die von uns Frauen gemacht werden, finde ich immer noch viel zu viel Romantisierung der Opfer. Wenn Frauen angebrüllt werden, schweigen sie. Sie schlucken alles. Alles geht immer nach innen. Aber das ist nicht die Realität. Ich möchte weniger Sanftmut im Film. Wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich Frauen, die schreien und ihren Schmerz ausdrücken. Ich sehe Frauen, die gewalttätig werden und sich daneben benehmen. Diese Wut und Stärke will ich im Film sehen. Das ist die Wirklichkeit.
MeToo und Emanzipation in Spanien. Unser Filmkritiker Wolfgang Harmdorf berichtete über das Filmfestival in Malaga, das heute zu Ende gegangen ist. Weniger um Geschlechterrollen als um Geschlechtsidentitäten geht es jetzt bei unserem nächsten Thema. Ein Thema, das in Deutschland noch weniger präsent erscheint als in manch anderen Ländern, auch im Theater. Ein Mann fühlt sich eigentlich als Frau. Irgendwann kann er oder will er sich nicht mehr verstecken und schließlich wechselt er das Geschlecht. Das Deutsche Theater in Göttingen zeigt jetzt ein neues Stück, das genau diese Geschichte erzählt. Der Dramatiker Philipp Lühle, der sonst eher ein Spezialist für Kapitalismuskomödien ist, hat dafür recherchiert in der Szene der Transmenschen und hat einen authentischen Fall aufgegriffen. Queerio, so heißt sein neues Stück. Gestern Abend war Uraufführung und unser Theaterkritiker Michael Lages war dabei.
An einem Abend vor gerade mal 1,5 Jahren wird gefeiert, ein neuer Mensch ist geboren. Er, eigentlich sie, ist allerdings schon etwas älter. Jahrzehntelang hat die Frau in einem Körper gelebt, der immer nur als Mann gesehen wurde. Nun hat sie sich frei gekämpft und das Ensemble reicht alkoholfreien Sekt, Wasser und Orangensaft auf der Studiobühne vom Deutschen Theater in Göttingen. Wir sind eingeladen mitzufeiern. Cheerio für Queerio. Und das hier ist Helena, der neue Mensch.
Als ich neulich meine Mutter besucht habe, was das für ein Schock für sie war. Dabei, ja, hat sie halt jetzt eine Tochter. Geboren Dezember 2022.
Von Anfang an ist sie in das andere Ich, das den Körper von Tom bewohnt. Und obwohl der in typischen und ein bisschen klischeehaft gezeichneten Männerbildern Karriere macht, mit Papa Boxen lernt und sich bei der Bundeswehr als Supersoldat bewährt, wird immer deutlicher, dass etwas nicht stimmt, dass die forcierte Männlichkeit offenkundig nicht echt ist. Es geht bergab mit ihm. Der junge Mann mischt bald mit im Drogengeschäft und riskiert dabei das eigene Leben, landet im Gefängnis und in der Therapie, er heiratet und zeugt Kinder, aber immer ist er halt auch Helena, versteckt in Tom und sie darf nicht raus aus der Gefangenschaft.
Die Gesellschaft, heißt es dann ja immer oder sowas, die Gesellschaft sei einfach noch nicht so weit. Sie ist nicht bereit. Fuck you, Gesellschaft! What the fuck? Was ist das für eine Rolle?
Erst als ihm Helena endgültig ausgetrieben werden soll, fängt Tom an, für sie zu kämpfen.
Ich hol's da raus!
Nein,
es tut mir leid.
Die hört ich eh nicht.
Ich wollte das nicht. Helena, ich lass dich jetzt frei.
Nein.
Nimm deine Pfoten weg.
und das führt schließlich zum finalen Wechsel des Geschlechts und im Dezember vorvorigen Jahres zum endgültig nachgeholten richtigen Geburtstag. Dass der Dramatiker Philipp Löhle vom Jahrgang 1978 und aus Ravensburg zu den eher seltenen heimischen Autoren mit Sinn auch fürs Komische gehört, ist unbedingt zu spüren. Vor allem die Dialoge zwischen den beiden Ich-Persönlichkeiten im selben Körper funkeln mächtig, aber durchgängig bleibt eben immer auch der dramatische Ernst der Lage präsent. In der Inszenierung von Johannes Rieder sind alle Rand- und Nebenfiguren Vater und Mutter, Bundeswehr- und Therapiepersonal, Knastkumpane und Taxifahrer, Freundinnen und Freunde auf zwei sehr wandlungsfähige Ensemblemitglieder verteilt, was die Konzentration auf Tom und Helena zusätzlich verstärkt. Rieders Bühnenbildner Thomas Untan hat der Aufführung zudem ein erstaunliches Maß an Abstraktion verpasst. Wenn das Publikum die sehr kleine Studiobühne betritt, ist darin ein feines, leicht überkandideltes Restaurant markiert, vielleicht ja das, wo einst Geburt und Taufe gefeiert wurden. Sobald sich der Text aber hineinbegibt in den inneren Konflikt von Tom, kippt diese Bühne spektakulär nach hinten weg und ganz hinten im jetzt leeren offenen Raum hockt Helena an der Wand. In Kostüm und Maske hält Untan diese Form der Abstraktion die ganzen 1,5 Stunden über durch. Bei Nathalie Tiede und Noah Schlechtwig, den Figuren, die sich immer zu wandeln. Sie spielen noch immer Komödie. Und für die Männerparts ist stets ein überdimensionaler Schnurrbart reserviert. Tom und Helena dagegen bleiben immer dieselben, auch optisch untereinander sehr ähnlich. Moritz Schulze und Violet Shiva geben der Aufführung den wahrhaftigen Kern. Philipp Löhles Stück lebt von den höchst komplizierten Strukturen im inneren Kampf dieser beiden Figuren. Und mit ihnen hat das kleine Göttinger Theater einen sehr sehenswerten Beitrag geliefert zu einem gesellschaftlichen Konfliktfeld, das immer mehr Aufmerksamkeit verlangt.
Querio, so heißt das neue Stück von Philipp Löhle, das gestern Abend uraufgeführt wurde in Göttingen. Unser Theaterkritiker Michael Lages berichtete. Ferdinand Hodler war der erste moderne Künstler der Schweiz von Weltrang und dass er fest im nationalen Gedächtnis verankert ist, das verdankt er weniger seinen Innovationen als vor allem seiner Verbundenheit mit der Natur, den Bauern, der Heimat und den kleinen Leuten. Seine Holzfäller sind in der Schweiz allen bekannt, ebenso sein Bild Rückzug von Marignano als Sinnbild nationaler Souveränität. Zu Lebzeiten eher umstritten und aufmüpfig ist Ferdinand Hodler heute ein Mythos. Das Kunsthaus Zürich versucht allerdings jetzt an diesem Mythos zu kratzen und zugleich Hodler zu entstauben. Und zwar, indem es Hodler-Bildern aus der Zeit um 1900 Gegenwartskunst gegenüberstellt. Apropos Hodler, aktuelle Blicke auf eine Ikone, so heißt die Zürcher Ausstellung, Christian Gampert berichtet.
Hodler entstauben, das klingt gewagter als es ist. Zwar hatte Ferdinand Hodler aus armen Verhältnissen stammend ein eher traditionelles Frauenbild, aber seine halb tanzenden nackten Grazien, die in symmetrischer Anordnung die Morgenröte begrüßen, waren 1906 eine Provokation. Zwar ist die Wahrheit, eine allegorische nackte Frauenfigur, die 1904 in der Wiener Sezession für einen Skandal sorgte, aufdringlich umgeben von verhüllten Lügnergestalten in Schwarz, aber das Bild bezog sich auf die Dreyfus-Affäre, bei der die Wahrheit erst langsam ans Licht kam. Ja, Hodler malte in seiner frühen Phase pathetisch Holzfäller, Turnerbünde, Militärs, kraftstrotzende Jünglinge und grimmige Schweizer mit Hellebarden. Er malte Wilhelm Tell und den Rütli-Schwur, aber seine eigentliche Bedeutung liegt in den Porträts und den sorgsam gestaffelten Landschaften des Spätwerks. Dort wird auf einmal die Farbe dominant, nicht mehr die Umrisslinie wie bei den jugendstilbewegten nackten Frauen. In den Landschaften öffnet Hodler das Tor zur Moderne. Immer wieder neu, seriell hat er sich in fast transzendenter Versenkung am Genfer See und den dahinterliegenden Bergketten abgearbeitet und noch das Bild seiner sterbenden Lebensgefährtin Valentine Godet-Darel ist die Landschaft eines verlöschenden Leibes. Die Zürcher Ausstellung lässt diesen Ferdinand Hodler, den sie als Nationalheiligen vorstellt, nun von Gegenwartskünstlern in Frage stellen und konterkarieren. Das ist einerseits eine gute Idee, andererseits ein wenig ungerecht, weil das historisch Vergangene immer eine schlechte Figur macht gegen das Problembewusstsein der Gegenwart. Weil zum Beispiel der Grindelwaldgletscher, den Hodler in virtuos gemalten Schnee- und Gesteinsformationen zeigt, heute vor allem ein Beweisstück für den bedrohlichen Klimawandel ist und ein Gegenwartskünstler nur eine Videokamera aufstellen muss, um das zu beweisen. Die Ausstellung umfasst 4 Kapitel: Landschaften, Zugehörigkeiten, Körperlichkeit, Rätselhaftigkeit. Ein Kuratorenteam hat Künstler gesucht, die sich mit eigenen Werken zu Hodler positionieren wollten, und es hat etablierte Gegenwartskunst neben Hodler gestellt. Kuratorin Katrin Hug.
Wenn es um Aktualität geht, ist immer auch gut, künstlerisch produktive Menschen einzubeziehen, weil die produzieren die Aktualität.
Zudem hat der aus Lausanne stammende Künstler Nicolas Parti einige Hodler-Werke mit riesigen Stellwänden quasi gerahmt. Hodlers blau gekleidete Tanzende schwebt nun in einer mit Pastellkreiden stilisierten blauen Berglandschaft von Parti.
Das Kunstsystem, wenn man so will, ist natürlich heute an einem ganz anderen Punkt als damals. Heute gibt es einen riesigen Kunstmarkt und Kunstschulen.
Der Dialog der Gegenwartskünstler mit dem angeblich so konservativen Hodler bringt nun manches an den Tag, das dem aktuellen Kunstbetrieb nicht gerade zur Ehre gereicht. Ob es nun trübfarbig langweilige stilisierte Seenlandschaften sind oder banale Fotos von Vereinsmitgliedern, die neben Hodlers Turnern stehen, ob David Hockneys popgrünes Waldbild neben einem Hodler hängt oder diskriminierte dicke Körper in der Landschaft liegen, ob Bomben pädagogisch in einen Wald platziert werden oder man über die heiße Serengeti-Wüste fliegt, ob man über die Migration von Menschen und Pflanzen nachdenkt oder Hodlers vom Weibe bewunderten Jüngling mit einer diversen Laufsteg-Modenschau verbindet, es offenbart sich eine entmutigende Kriterien- und Ratlosigkeit heutiger Kunst, die allerdings oft heftig mit dem moralischen Zeigefinger wedelt. Immer sind die Hodler-Werke um Klassen stärker. Sein pathetisches Transzendenzbedürfnis war Anfang des 20. Jahrhunderts von handwerklichem Können abgesichert. Ob die Kunstmoden von heute in 100 Jahren noch relevant sind, ist dagegen zweifelhaft.
Ferdinand Hodler überstrahlt die Gegenwartskunst. Unser Kunstkritiker Christian Gampert berichtete über eine Ausstellung in Zürich. Ein reicher Unternehmer aus Mainz wird von den Nationalsozialisten gezwungen, seine Villa zu verlassen und in ein Zimmer in einem von den Nazis sogenannten Judenhaus zu ziehen. Die Nationalsozialisten beschlagnahmen sein Vermögen und ermorden ihn in Auschwitz. Solche Fälle hat es vermutlich viel öfter gegeben, als man bisher weiß. Vor allem, wenn später niemand mehr da war, der sich an die enteigneten und ermordeten Menschen erinnern konnte. Beim Mainzer Kaufmann und Bankier Felix Ganz ist das jetzt anders. Sein Urenkel, ein Professor aus London, hat sich nämlich auf Spurensuche begeben. Da der Urgroßvater eine bedeutende Kunstsammlung besessen hat, wurde das Projekt vom Zentrum Kulturgutverluste unterstützt. Und die Ergebnisse sind jetzt in einer kleinen Ausstellung an der Mainzer Universität zu sehen. Marie-Christine Werner erzählt uns die Geschichte.
Noch vor wenigen Jahren war Felix Ganz völlig vergessen, obwohl der Kaufmann mit jüdischen Wurzeln bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten einen Großkonzern führte für Textilimport und Export, obwohl er ein Kulturförderer war und befreundet mit Bankiers und anderen Unternehmern jener Zeit. Mitte der 1930er Jahre wurde Felix Ganz enteignet und 1944 in Auschwitz ermordet. Den Recherchen von Urenkel Adam Ganz aus London sowie der Provenienzforscherin Nathalie Neumann ist es zu verdanken, dass Felix Ganz wieder ein Teil seiner Heimatstadt ist. Adam Ganz.
Felix Ganz hatte eine eigene Knüpferei. Und ich habe das Gefühl, als ich wieder in dieser Ausstellung war, dass es gibt noch eine Knüpferei, die langsam einen Teppich wiebt. Einen Teppich der Geschichte der Familie Ganz. Es ist nicht nur Geschichte meiner Familie, eine Geschichte der Stadt Mainz.
Und dieser Lebensteppich, wie Adam Ganz es nennt, besteht inzwischen aus einigen Knoten, nämlich einzelnen Gegenständen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Eine Kommode aus der letzten Wohnung von Felix Ganz im sogenannten Judenhaus. Geschirr, weiß mit blauen Blumen und Goldrand, Fotos, geschäftliche Dokumente sowie Pläne des Wohnhauses auf dem Michelsberg, das es nicht mehr gibt. Eine Entdeckung war, erzählt Kunsthistorikerin Nathalie Neumann, eine Kiste auf einem Dachboden in der Goethestraße in Freiburg im Breisgau.
Die Holzkiste ist nach 2 Generationen geöffnet worden und es fanden sich irrsinnig viele Briefe, Postkarten, aber leider kein einziger Beleg zu der Kunstsammlung von Felix Ganz.
Die mehrere hundert Stücke umfassende Sammlung, zu der etwa altchinesische Fayencen oder persische Schalen aus dem 14. Jahrhundert gehört haben müssen, konnte bisher nicht rekonstruiert werden, zumal es keine Inventarlisten und fast keine Fotos gibt. Ein Foto, das auch in der Ausstellung zu sehen ist, zeigt eine Madonnenskulptur aus Holz mit einem Jesuskind. Diese konnte eindeutig Felix Ganz zugeordnet werden und ist inzwischen in der Datenbank Lost Art veröffentlicht. Außerdem erinnert am ehemaligen Lager- und Geschäftshaus in Mainz eine Gedenktafel an den Unternehmer. Und Urenkel Adam Ganz hat ein Theaterstück geschrieben über den letzten Wohnort seines Urgroßvaters vor der Deportation. Felix Room heißt es und wurde in Berlin uraufgeführt. Obwohl große Erfolge in Sachen Kunstsammlung bisher ausgeblieben sind und die finanzielle Förderung ausläuft, gibt Nathalie Neumann nicht auf.
Für mich ist dieses Projekt keineswegs abgeschlossen. Es gibt ja auch den Kontakt zu den Nachkommen von Erna Benfey. Das ist die zweite Ehefrau von Felix. Und dieser Kontakt besteht ja erst seit einem Dreivierteljahr. Es gibt Spuren zu anderen Archiven. Kunstgewerbe ist schwierig, war lange Zeit ein Stiefkind in der Forschung, auch in der Provenienzforschung. Da müssen wir eben schauen, wie wir das aufarbeiten.
Und auch Urenkel Adam Ganz macht mit seinen Recherchen weiter.
Als ich zum ersten Mal nach Mainz kam, gab es keine Spur der Familie. Und dann, wir haben Orte gefunden oder Dokumente gefunden. Ich habe jetzt eine ganz andere Idee von meinem Urgroßvater und von der Welt, worin er lebt.
Eine Spurensuche, die weitergehen soll. Marie-Christine Werner berichtete über das Forschungsprojekt zur Kunstsammlung von Felix Ganz. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die beginnen heute mit der Zukunft der Kasseler Kunstausstellung Documenta.
Nach den Vorwürfen der Ignoranz und Verharmlosung von Antisemitismus auf der vergangenen Documenta und in der aktuellen Phase der Planungs- und Führungslosigkeit gibt es jetzt ein Signal aus der Politik, wie es mit der Documenta in Kassel weitergehen könnte. Aus Sicht von Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels von der SPD kann es klappen, dass die nächste Documenta wie vorgesehen in 3 Jahren stattfindet. Es gehe ihm darum, dass die Documenta eine Perspektive bekommt, sagte Gremmels der dpa. Und wörtlich: Wenn wir bis Ende des Jahres ein künstlerisches Konzept bzw. die künstlerische Leitung ausgewählt haben, kann man in 2,5 Jahren die Documenta sicherlich als eine globale Ausstellung auf die Beine stellen. Nach neuerlichen Antisemitismusvorwürfen war die komplette Findungskommission für die künstlerische Leitung zurückgetreten. Schuberts Ave Maria, bearbeitet für Trompete solo und gespielt bei einem Live-Auftritt 1998 in der Deutschlandfunkreihe Grundton D. Das war die Art, wie der Franzose Guy Touvrant sein Instrument zum Klingen brachte. Er war einer der bekanntesten Schüler von Maurice André und hat als Solist ähnlich viele Platten wie er eingespielt, mehr als 120 und ca. 5000 Konzerte gegeben. Als Pädagoge am Pariser Konservatorium stand Guy Touvrant ganz in der französischen Tradition der Ausbildung an der Trompete. Er starb gestern im Alter von 74 Jahren. Nach der Absage der Candice Braids-Ausstellung im Saarlandmuseum wegen einer mangelnden Distanzierung der Künstlerin vom Terror der Hamas trennt sich die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz jetzt vorzeitig von ihrem Kunstvorstand, der Museumsleiterin Andrea Jahn, und zwar zu Ende April. Das hat die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Kliveau von der SPD als Vorsitzende des Stiftungskuratoriums mitgeteilt. Ihr Vertrag werde einvernehmlich aufgelöst. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk einen Mail- und SMS-Wechsel zwischen der Museumsdirektorin und der Künstlerin veröffentlicht. Darin distanzierte sich Andrea Jahn deutlich von der nach außen einträchtig kommunizierten Absage der Ausstellung und gab außerdem an, ihr sei von der Ministerin ein Interviewverbot auferlegt worden. Die oppositionelle CDU will dazu eine Sondersitzung des Kulturausschusses des Saarländischen Landtags.
Vielen Dank, Henning Hubert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Haltung des Bauernverbands im Ringen um den Agrardiesel. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.